Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
That's the part I really like about Istanbul, because it's like the many timelines coexist.
Das mag ich so an Istanbul und dem Bosporus. Es ist wie eine Zeitreise. Hier existieren mehrere Zeitschienen zugleich. Diese Stadt und diese Meerenge waren lange vor uns da und sie werden auch lange nach uns noch hier sein. Ich mag dieses Gefühl der Koexistenz mit Vergangenheit und Zukunft. Ich finde, es befreit uns von der Gegenwart.
Entdecker, Abenteurer und Eroberer zieht der Bosporus seit Jahrtausenden an. Von den Seefahrern der Antike über die kaiserliche deutsche Marine bis zu russischen U-Booten. Die Meerenge bei Istanbul markiert die geografische Grenze zwischen zwei Erdteilen, Europa und Asien. Politisch änderte sich ihre Bedeutung über die Jahrhunderte immer wieder. Im Moment sieht es so aus, als drifteten die Kontinente auseinander.
Ich würde schon denken oder empfinden, dass der Abstand schon größer wird, dass die Distanz zwischen Europa und der Türkei wenigstens politisch betrachtet und zu einigem Maße gesellschaftlich betrachtet, größer wird. Aber das ist nicht ein so kritischer Abstand, was man nicht überwinden könnte.
Am Rande von Europa, was bedeutet uns der Bosporus? Die Gesichter Europas an diesem Samstag mit Reportagen von Susanne Güsten.
Jetzt hier an der Mündung des Bosporus ins Schwarze Meer, in Rumeli Feneri, einem kleinen Fischerort in der Nähe von Istanbul. Es gibt einen Leuchtturm hier, es gibt eine kleine Moschee, es gibt eine alte Platane, um die die alten Männer sitzen. Wenn man vorbeigeht, folgen einem alle Blicke, ganz kleiner Ort.
Jens Mühling ist einen weiten Weg gekommen zu der Meerenge, die Europa von Kleinasien trennt. Einmal um das Schwarze Meer herum ist der Schriftsteller gereist und hat ein Buch darüber geschrieben. Schwere See heißt es und ist im Frühjahr erschienen. Am Bosporus begegnete er bei seinen Recherchen einer türkischen Meeresbiologin. Nun ist er verheiratet und lebt selbst am Bosporus. Sein nächstes Buch soll davon handeln. Was ihn heute nach Rumeli Feneri geführt hat, das ist die Suche nach zwei Felsen.
Die Felsen standen ursprünglich wohl mal frei im Wasser. Inzwischen sind sie Teil eines kleinen Fischereihafens, also sie sind mit einer Betonhafenmole mit dem Festland verbunden, sozusagen eingebaut in den Hafen. Das ist einerseits schade, andererseits macht es das leichter, die Felsen zu erreichen. Wir laufen jetzt die Hafenmole entlang, bewegen uns auf die Felsen zu. Man kann sehen, es sind zwei voneinander getrennte Felsen. Dazwischen war wohl ursprünglich mal eine Lücke, durch die so ein kleines Schiff, wie es vermutlich damals die Argonauten benutzt haben, durchpassen würde.
Die sogenannten Symplegaden sollen diese Felsen sein, von denen in der Argo-Sage erzählt wird. jenem Mythos der griechischen Antike, in dem Jason mit seinen Gefährten, den Argonauten, auszieht, das goldene Vlies zu suchen.
Die Argo-Sage muss so eine der ältesten Erzählungen der griechischen Antike sein. Also zur Zeit Homers war sie schon bekannt. Sie wird erwähnt in der Odyssee. Homer spielt darauf an, auch wenn er nicht viel daraus erzählt. Also es muss sich um eine der ältesten Erzählungen der Menschheitsgeschichte oder jedenfalls der westlichen Menschheitsgeschichte handeln.
Wilde Abenteuer erleben die Argonauten auf ihrer Reise, die sie aus dem nordgriechischen Königreich Thessalien durch den Bosporus bis ans Ende der Welt führt.
Im Grunde erzählt dieser Mythos etwas, was wirklich passiert ist, nämlich so gegen Ende des zweiten vorchristlichen oder Anfang des ersten vorchristlichen Jahrtausends sind die Griechen zum ersten Mal durch den Bosporus ins Schwarze Meer vorgestoßen. Das muss man sich im Grunde so vorstellen wie heute die bemannte Raumfahrt. Sie stießen damit in eine Region vor, wo vorher nie ein Mensch gewesen war oder jedenfalls kein griechischsprachiger Mensch.
Die beiden Felsen hier, die Symplegaden, bewachen in der Sage den Ausgang des Bosporus. Sie rauschen aufeinander zu, krachen zusammen und zerquetschen jeden, der hinaus will, auf das unbekannte neue Meer. Ein blinder Seher verrät den Argonauten, wie sie mit Hilfe einer Taube durchkommen können.
Und in der Sage ist es dann so, dass die Argonauten diese Taube fliegen lassen. Die Taube kommt so gerade zwischen den zusammenrauschenden Felsen durch. Im letzten Moment knallen die Felsen zusammen. Die Taube lässt dabei ein paar Federn. Und genauso ist es dann später auch mit dem Schiff der Argonauten. Sie kommen so gerade durch und im letzten Moment schlagen in diese zusammenrauschenden Felsen noch einen Teil des Schiffsrumpfs ab. Aber nur ein kleines Stück. Die kommen also mehr oder weniger unbeschadet aus dem Bosporus ins Schwarze Meer. Und das ist dann auch das Ende der Symplegaden. Denn nach einer alten Prophezeiung heißt es, dass sobald erstmal ein Schiff da durchgefahren ist, die Felsen ihr Zerstörungswerk einstellen und erstarren und dann einfach nur zu zwei Felseninseln im Bosporus werden.
Und so stehen die Felsen noch heute hier, wenn auch etwas ramponiert.
Wie man hier sieht, diese beiden Felsen sind inzwischen ziemlich zugebaut mit Teilen von Hafenmauern. Es steht hier so ein kleiner Container, möglicherweise eine Bautoilette. Überall sind so kleine Anbauten, von denen man nicht so ganz weiß, was sie zu bedeuten haben. Möglicherweise Teile ursprünglich mal geplanter Bauten, die dann nicht ganz umgesetzt wurden. Also es sieht alles nicht so ganz nach Antike aus hier.
Vergessen und vernachlässigt stehen die Symplegaden am Rande des Fischerhafens. In ihrem Schatten bessern örtliche Fischer ihre Boote aus und richten ihre Netze für die Fangsaison. Mit den historischen Felsen können sie nicht viel anfangen. Nein, keine Ahnung, was es damit auf sich habe, sagt dieser Fischer. Ziemlich alt seien die Steine wohl, meint ein anderer. Die Franzosen hätten sie im Ersten Weltkrieg für einen Leuchtturm genutzt. In Wirklichkeit dürfte ihre Geschichte viel weiter zurückgehen. Weiter noch als bis zur Argonautensage und möglicherweise bis zur Entstehung des Bosporus selbst. Beim Ende der Eiszeit könnte das gewesen sein, als sich das Mittelmeer mit Schmelzwasser füllte, bis es seine Grenzen sprengte und diesen Spalt zwischen Europa und Kleinasien riss. Manche Wissenschaftler vertreten diese These, andere glauben an eine Flut aus dem Schwarzen Meer und wieder andere, dass es tektonische Verschiebungen waren, die Kontinente auseinanderrissen.
Aber die reizvollste Theorie ist natürlich diese These von einer großen Flut, die vor etwa 7.500 Jahren eine Lücke in diese Landzunge gerissen hat und dadurch den Bosporus gebildet hat. Es gibt Leute, die sagen, dass das möglicherweise auch der Ursprung der Sintflutgeschichte ist. Also dass seit dieser Zeit die Menschen, die rund um das Schwarze Meer und den Bosporus gelebt haben, ihren Nachfahren von einer großen, alles verschlingenden Flut erzählen und dass diese Flutlegende dann über die Jahrhunderte ihren Eingang in verschiedene Erzählungen gefunden hat. Das Alte Testament, das Gilgamesch-Epos und dann über den Umweg der Bibel auch in den Koran.
Jedenfalls klafft seither ein Riss zwischen Europa und Asien. Ist Europa also hier entstanden?
Man könnte natürlich sagen, dass die Entstehung des Bosporus in gewisser Weise auch die Entstehung Europas war, weil damals Europa eine Außengrenze dann plötzlich hatte, die es vorher nicht hatte. Aber das ist sozusagen eine Version, die davon ausgeht, dass sich Europa durch seine Grenzen definiert. Wenn das Bild ist, das man von Europa hat, dann hat natürlich diese Entstehungsgeschichte des Bosporus ihren Reiz, weil man dadurch sagen kann, dadurch hat Europa in seiner heutigen Form seine Grenzen gefunden. Und alles, was dahinter ist, ist nicht mehr Europa.
Aber so dürfe man Europa nicht definieren, meint Jens Mühling.
Europa beginnt und endet in den Herzen der Europäer. Wer Europäer ist und wer nicht, ist eine nicht so entscheidende Frage. Ich bin jedenfalls spätestens seit meiner Umrundung des Schwarzen Meers der Überzeugung, dass nationale Grenzen letztlich über Menschen sehr wenig aussagen und dass man von geografischen, geologischen Gegebenheiten nicht auf Menschen schließen kann. Also wo die Grenzen Europas verlaufen, ist schon geografisch schwer zu entscheiden. Menschlich ist es nicht zu entscheiden. Schon traf unaufhörlich das Dröhnen der prallenden Felsen an ihr Ohr. Es brüllten die meerumpeitschten Gestade. Da ließ Euphemos die Taube flattern mit freiem Gefieder ins Weite. Es hoben die Helden alle das Haupt und schauten ihr nach, und quer durch die Klippen flog sie davon. Schon trieben die Felsen wieder einander beide entgegen und krachten zusammen. Da spritzte die Salzflut brausend empor und glich einer Wolke. Es heulte entsetzlich rings das Meer und laut erschollen die Räume des Äthers. Unter den zackigen Klippen erdröhnte in Grotten und Klüften donnernd das brausende Meer in der Tiefe, und hart auf die Riffe schoss der weiße Gischt empor von den brandenden Wogen. Und nun drehte die Strömung das Schiff herum, und die Felsen kappten die äußersten Federn am Schwanz der Taube. Sie selber kam noch heil hindurch. Da jauchzten die Ruderer. Tiphys brüllte, sie sollten rudern mit allen Kräften, denn wieder klafften die Felsen. Da packte die Angst sie, bis wieder die Woge rückgewendet sie fasste und mit der Strömung sie vorwärts zwischen die Felsen trieb. Und dann riss sie von hinten das Fahrzeug fern von den Felsen vorwärts. Und so, in die Höhe gehoben, trug sie es schwebend. Athene fasste den massigen Fels mit der linken und stieß mit der rechten das Schiff, damit es hindurchglitt. Und im Enteilen glich es einem gefiederten Pfeile. Dennoch rissen die Felsen, gewaltig zusammen sich drängend, fort vom Heck des Schiffes das äußerste Ende. Doch Pallas schwebte zum Himmel zurück, als jene gerettet entronnen. Aber für alle Zeiten vereinten sich nah beieinander, unbeweglich verwurzelt, die Felsen. So war es der Götter Wille, wenn einer zu Schiff mit schauenden Augen hindurchfuhr.
Der Bootsmann ruft, die Fähre ist bereit zur Abfahrt. Einmal den Bosporus entlang, vom Marmarameer nordwärts bis zum Schwarzen Meer. Jörg Ischig beeilt sich, an Bord zu kommen.
Well, I really like seeing the boats, and I mean this. Whenever I can, I will do it.
Schiffe beobachten, das ist die Leidenschaft von Jörg Ischig. Um den Hals hat er eine Kamera mit langem Objektiv. In der Hand hält er sein Smartphone, auf dem er den Schiffsverkehr in der Meerenge per Satellit verfolgen kann. Auf der Fähre ist er quasi Stammgast.
Being on the boat, it also gives you the opportunity to keep an eye on the boat.
Von der Fähre aus könne er das Geschehen auf dem Bosporus im Auge behalten, sagt er.
I also like to take the boat because if you get lucky, you can catch very, very detailed pictures on the ships. Like Russians put a new radar or a new weapon system.
Auf dem Bosporus kann er detaillierte Nahaufnahmen von den Schiffen machen, die ihm viel verraten, erzählt Ischik. Zum Beispiel, welche neuen Radar- oder Waffensysteme die russische Kriegsmarine eingeführt hat. Aus seinen Fotos, den Satellitendaten und den Twitter-Meldungen von gleichgesinnten Beobachtern an den Schwarzmeerküsten und am Mittelmeer lässt sich erkennen, was die Schiffsbesatzungen und die Staaten der Region im Schilde führen.
In an average year, 50,000 ships transit Bosphorus, either to the Black Sea or towards the Mediterranean. And most of these ships are
part of the world trade.
50.000 Schiffe navigieren jährlich durch den Bosporus und jedes Schiff hat eine Geschichte. Die meisten sind ehrbare Handelsschiffe. Aber fast täglich fährt auch ein abenteuerlicheres Schiff durch, das vielleicht etwas Illegales geladen hat oder irgendwelche Gesetzeslücken nutzt oder aus anderen Gründen nicht auffallen soll. Ich bezeichne sie als Schiffe von besonderem Interesse. Ich spüre gerne ihren Geschichten nach, um herauszufinden, was in der Welt geschieht und demnächst geschehen wird.
Von Spionage und Waffenschmuggel bis zu Umweltsünden und Tierquälerei reichen diese Geschichten, denen Ischik am Bosporus auf die Spur kommt. Ganz besonders interessiert er sich für russische Schiffe, ihre Ladungen und Räder, denn er hat internationale Politik mit Schwerpunkt auf russische Außenpolitik studiert. Auf dem Bosporus kann er die russische Außenpolitik in Aktion sehen und die Absichten Moskaus oft früher erkennen als Politiker und Diplomaten in den Hauptstädten der Welt.
Well before the Russian foreign minister Lavrov said they're gonna support Venezuela against US sanctions, we saw.
Dass Russland Venezuela gegen die amerikanischen Sanktionen beistehen würde, das wussten wir schon lange, bevor das russische Außenministerium es bekannt gegeben hat, weil wir ein mit Weizen beladenes Schiff aus Novorossiysk nach Venezuela fahren sahen. Wir wussten auch als Erste, dass Russland in Syrien militärisch intervenieren würde. Lange bevor die Medien darüber berichteten, haben wir schon beobachtet, dass russische Schiffe militärisches Gerät nach Syrien bringen. Ja, indem man hier einfach auf einer Passagierfähre sitzt und die Augen aufhält, kann man nicht nur analysieren, was in der Welt geschieht, sondern auch vorhersagen, was geschehen wird.
Yes, by just being on a commuter boat here and by just making observation around us, we can find clues of what's not just what's happening, but what's going to happen in the near term.
Der Bosporus ist als Tor zum Mittelmeer für die russische Außenpolitik äußerst wichtig. Nicht nur Kriegsschiffe aus seiner Schwarzmeerflotte schickt Russland durch den Bosporus ins Mittelmeer, sondern neuerdings auch U-Boote, obwohl das eigentlich nicht erlaubt ist.
Russia is not doing something totally illegal on the paper.
Nach dem Buchstaben des Vertrags ist das nicht völlig illegal, was Russland da macht. Aber es verstößt gegen den Geist des Montreux-Abkommens, das den Durchgangsverkehr durch den Bosporus regelt. Nach dem Vertrag dürfen Schwarzmeer-Anrainerstaaten zwar neue U-Boote durch die Meerenge zu ihrer Schwarzmeerflotte bringen. Danach dürfen diese U-Boote aber nur dann noch durch den Bosporus zurück ins Mittelmeer fahren, wenn sie zu Reparaturen auf ihre Werften müssen. Also nur ausnahmsweise. Nun hat Russland diese neuen und unglaublich starken U-Boote, die sogenannten Kilo-U-Boote, die in St. Petersburg gebaut werden. Statt sie zum Beispiel auf den Werften in Kasan reparieren zu lassen, die vom Schwarzen Meer aus erreichbar sind, schickt Russland sie andauernd zu Reparaturen zurück in die Ostsee, also durch den Bosporus und das Mittelmeer. Da fahren sie dann zuerst durchs östliche Mittelmeer und beschießen Ziele in Syrien, bevor sie weiterfahren in die Ostsee. Also, technisch betrachtet lügen die Russen nicht. Denn die U-Boote fahren am Ende ja in die Ostseehäfen. Aber so ist das Abkommen eigentlich nicht gedacht. Solche Spielchen spielt Russland gerne.
Then it's, they are not lying. Then the submarines end up in the Baltic. But this is not how, you know, so, you know, Russia plays this kind of games a lot.
Durch den Bosporus pirsche sich Russland immer näher an Europa heran, sagt Ischik.
Russia now already is a Mediterranean power. And they sign a deal with this Assad regime.
Russland ist heute schon eine Mittelmeermacht. Moskau hat ein Abkommen mit dem Assad-Regime unterzeichnet für einen Hafen und einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien. Der gilt für 49 Jahre und ist um weitere 25 Jahre verlängerbar. Die Russen bleiben also über unsere Lebzeiten hinaus, bis zum Ende dieses Jahrhunderts in Syrien. Mit ihren Stützpunkten in Tartus und Latakia sind sie ganz nah an Zypern und schon direkte Nachbarn der EU.
At the right next door to the EU. I mean, Cyprus is so close to Syria, so they are actually next door to the EU.
Längsseits der Fähre steigt plötzlich eine haushohe rote Wand aus dem Wasser und rauscht vorbei.
I will take a picture of this beautiful natural gas carrying LNG carrying ship.
Ein gewaltiges Tankschiff voller Flüssiggas lenkt Ischik kurz ab, bevor er zu seinem Thema zurückkehrt.
And right now, I think. they are waiting for the opportunity to make similar move in Libya. I think if they...
Russland wartet jetzt nur auf die Gelegenheit, um mit einem ähnlichen Deal einen Stützpunkt in Libyen zu errichten. Und damit kommen sie dann wieder einen Schritt weiter nach Westen. Wenn sie erst in Libyen sind, dann stehen sie an der Schwelle des EU-Kerngebiets. Das wird ihnen die Tür öffnen. Was in Libyen geschieht, hat immense Bedeutung für die EU. Man denke nur an den Menschenschmuggel und solche Themen. Ein Stützpunkt in Libyen wird Russland von einer Mittelmeermacht zu einer führenden Mittelmeermacht machen.
A base there, it will really make Russia not only a Mediterranean power, it will make one of the big powers of the Mediterranean.
Weltgeschichte an der Wasserstraße. Und das schon seit Jahrhunderten. Die Fähre gleitet am Sommerpalais des türkischen Staatspräsidenten vorüber. Einer Villa aus dem 19. Jahrhundert, die einst dem Vertreter des deutschen Rüstungskonzerns Krupp im Osmanischen Reich gehörte. Jörg Ischik zeigt auf das Palais am Bosporusufer.
That's the part I really like about Istanbul, because it's like the many timelines coexist.
Das mag ich so an Istanbul und dem Bosporus. Es ist wie eine Zeitreise. Hier existieren mehrere Zeitschienen zugleich. Wir sind hier am Bosporus und sprechen über Russland und Waffen. Und genau hier, wo wir jetzt sind, am Bosporus und am Palais des deutschen Waffenhändlers, da haben sie im 19. Jahrhundert über die gleichen Themen geredet, am selben Ort. Ich meine, das gibt uns etwas Perspektive über unsere begrenzte Lebenszeit hinaus. Es verschafft uns eine Kontinuität und das finde ich tröstlich. Diese Stadt und diese Meerenge waren lange vor uns da und sie werden auch lange nach uns noch hier sein. Ich mag dieses Gefühl der Koexistenz mit Vergangenheit und Zukunft. Ich finde, es befreit uns von der Gegenwart.
It was here before and it's gonna be here. And so I think I like that feeling of coexisting and it frees us from today.
Haben Sie schon bemerkt, dass im Bosporus der Wasserspiegel sinkt? Ich glaube nicht. Wer von uns, die wir einander mit der Lust und Wonne von Kindern im Festtagstrubel umbringen, liest denn heutzutage schon etwas über das Weltgeschehen? Ich habe die Nachricht einer französischen Geologiezeitschrift entnommen. Jener einst von uns als Bosporus bezeichnete paradiesische Ort wird sicherlich schon sehr bald in einen pechschwarzen Morast verwandelt, wo Galeonenkadaver wie Gespenster aufleuchten, die ihre blanken Zähne fletschen. Und wie leicht sich auszumalen, dass am Ende eines heißen Sommers dieser Morast wie das bescheidene Bächlein eines Städtchens stellenweise trocken oder schlammig wird, oder gar Gräser und Gänseblümchen wachsen und gedeihen an den Hängen, begossen von den niederrauschenden Abwasserkaskaden aus tausenden weit offenen Rohren. Neues Leben beginnt in diesem tiefen, wilden Tal, aus dem der Leanderturm wie ein wirklich drohender Wächter auf einer Berghöhe herausragen wird. Wenn ich, das Gehupe der vorbeifahrenden Autos im Ohr, auf dem ehemals Uferstraße genannten, heute aber mehr einer Bergstraße gleichenden Asphalt ausgestiegen bin, werden mir Skelette von Palastrebellen begegnen, noch immer verkrümmt in den Säcken, darin man sie ertränkte. Und die Gebeine orthodoxer Priester Kreuz und Hirtenstab umklammernd und Kugeln an den Fußgelenken. Wenn ich den bläulichen Rauch sehe, der aus dem als Ofenrohr benutzten Periskopschaft des englischen U-Boots steigt, welches seinerzeit die Gülcemal mit einem Truppentransport auf ihrem Weg vom Topanekai nach Tschanakkale torpedieren wollte, dabei mit der Schraube in die Fischnetze geriet, den Bug gegen die algenbewachsenen Felsen rammte und anschließend auf Grund sank, dann werde ich wissen, dass man die britischen Knochengerüste, deren Münder aus Luftmangel offen erstarrten, beseitigt hat und dass unsere Landsleute nunmehr voller Behagen an ihre neuen Heimstätten made in Liverpool gewöhnt, ihren 5-Uhr-Tee genussvoll aus chinesischem Porzellan im samtgepolsterten Kapitänssessel einnehmen. Ein wenig weiter wird in der Finsternis der rostige Anker eines der Kaiser-Wilhelmschen Kriegsschiffe liegen. Und ein perlmutternd schimmernder Fernsehschirm wird mir zublinzeln. Ich werde die Reste eines geplünderten genuesischen Schatzes, einen Mörser mit schlammverstopftem Rohr, die muschelverkleideten Abbilder und Idole vergangener und vergessener Staaten und Stämme und die zerborstenen Birnen eines auf der Spitze balancierenden Messingkronleuchters sehen. Während ich über Morast und Gestein immer tiefer hinabsteige, werde ich geduldig zu den Sternen aufblickende Sklavengerippe betrachten, die mit Ketten an ihre Ruder gefesselt sind. Ein Collier aufgehängt an Algenbäumen. Über Brillen und Schirme werde ich vielleicht hinwegsehen. Die Kreuzfahrer jedoch, mit sämtlichen Waffen, Panzer und allem drum und dran auf ihren prachtvollen, noch immer trotzig standhaften Pferdeskeletten sitzend, die werde ich für einen Moment mit wachsamer Ehrfurcht anschauen. Und wenn ich, ohne ein neues Streichholz zu entzünden, wieder zu den Lichtern der Stadt zurückkehre, wird mir der Gedanke kommen, dass dies der glücklichste Weg wäre, im Desaster dem Tod zu begegnen. Und ich werde meiner fernweilenden Liebe verzweifelt zurufen, mein Leben, meine Sorge, mein Alles, die Zeit der Heimsuchung ist angebrochen. Komm zu mir, wo du auch sein magst. In einem verräucherten Büro, in der von beißendem Zwiebelgeruch geschwängerten Küche eines Wäschedunst erfüllten Hauses oder im Durcheinander eines blauen Schlafzimmers. Ganz gleich, wo du bist. Es ist soweit. Komm zu mir. Denn die Zeit ist da, in Stille und Zwielicht eines Zimmers hinter geschlossenen Vorhängen einander mit aller Kraft zu umarmen und den Tod zu erwarten.
Am asiatischen Ufer des Bosporus liegt die Kiskulisse Iki vertäut, am südlichen Eingang der Meerenge. Gegenüber am europäischen Ufer ist die Altstadthalbinsel von Istanbul mit ihren Kuppeln und Minaretten zu sehen. Rechter Hand säumen Sultanspaläste und Moscheen den Bosporus und links geht es hinaus auf das Marmarameer. Im Vordergrund erhebt sich ein zierlicher Turm aus dem Wasser, der Leanderturm, ein Wahrzeichen von Istanbul, und das Ziel der kleinen Motorjacht, die nun vom Festland ablegt. Nur 200 Meter weit ist die Strecke zu der kleinen Felsinsel mit dem Turm. Kapitän Ayhan fährt sie viermal in der Stunde, 8 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche und das seit 20 Jahren. Langweilig werde ihm das nie, erzählt er. Er habe ja das Meer. Der Turm steht auf einer Plattform im Bosporus. Möwen umkreisen ihn und es riecht nach Seeluft. Haushoch wirken von hier die Frachter, die an der Insel vorbei nach Norden rauschen. Die Strömung ist reißend stark. Mut muss man schon haben, um hier von einem Frachter zu springen und zum Turm zu schwimmen, wie das Mitte des 19. Jahrhunderts ein deutscher Junge tat. Karl de Troyes hieß er und war aus einem Kinderheim in Magdeburg ausgebüxt, um als Matrose anzuheuern. Warum er ausgerechnet hier über Bord gegangen sei, wurde er später gefragt, als er die wohl bemerkenswerteste Karriere in der Geschichte der deutsch-türkischen Beziehungen gemacht hatte. Seine Antwort war einfach: Der Turm habe ihm so gut gefallen. Als Leuchtturm für die Schifffahrt diente der Leanderturm damals, erzählt Fatime Handle, die Managerin des Turms, der heute ein Ausflugsziel mit Restaurant ist. Da hatte Karl de Troyes noch Glück gehabt, denn zuvor war der Turm als Quarantänestation für eine Choleraepidemie genutzt worden und davor als Zuchthaus. Das Glück blieb dem jungen Magdeburger treu, als er den osmanischen Behörden vorgeführt wurde. Der Außenminister persönlich fand Gefallen an ihm und nahm ihn als Ziehsohn an. Vergeblich protestierte die preußische Gesandtschaft, als er beschnitten wurde. Der Junge hieß nun Mehmed Ali und wurde an die Osmanische Kriegsakademie geschickt. Auf Holztreppen kann man im Turm hinaufsteigen zur Spitze. Fatime Hanle zeigt unterwegs die originalen Steine von dem osmanischen Turmbau, die bei der fünfjährigen Restaurierung bis zum Jahr 2000 freigelegt wurden. Die Stätte an sich ist aber weit älter als das Osmanische und sogar das Byzantinische Reich. Ein griechischer General soll auf der Felsinsel schon im Jahr 411 vor Christus einen Posten stationiert haben, um die Durchfahrt durch den Bosporus zu kontrollieren. Eine Galerie führt ganz oben einmal um den Turm herum. Eine Aussicht von 360 Grad auf fast alle Sehenswürdigkeiten von Istanbul. Fatime Handle zeigt auf den Sultanspalast Dolmabahçe am europäischen Ufer. Dort dürfte Karl de Troyes, alias Mehmed Ali, verkehrt haben, denn der machte hier eine steile Karriere. Als Offizier der osmanischen Armee kämpfte er auf Kreta und der Krim. In den Krieg gegen Russland zog er 1877 bereits als General, oder Pascha, wie dieser Rang auf Türkisch heißt. Den Gipfel seiner Laufbahn erreichte er 1878. Die osmanische Regierung entsandte ihn als Vertreter des Reiches zum Berliner Kongress, der eine neue Ordnung für den Balkan aushandelte. Das war nett gemeint von den Osmanen, kam aber bei den Deutschen nicht gut an. Bismarck soll sich über die Taktlosigkeit aufgeregt haben. Auf einem bekannten Gemälde des Kongresses ist Mehmed Ali Pascha ganz rechts im Bild zu sehen. Ein blonder Offizier mit rotem Türkenfez. Für den deutschen Pascha ging die Geschichte nicht gut aus. Er wurde noch im selben Jahr bei einem Einsatz in Albanien von Aufständischen erschlagen. Seine Geschichte ist heute weitgehend vergessen. Doch ein Vermächtnis hat der Junge aus Magdeburg am Bosporus hinterlassen. Von den Nachkommen der vier Töchter, die er mit seiner türkischen Frau bekam, war einer Nazım Hikmet, der größte türkische Dichter des 20. Jahrhunderts.
Über dem Meer eine heitere Wolke. Auf ihm ein silbernes Schiff. In seinen Tiefen goldene Fische. Auf seinem Grund blauer Tang.
Denizin üstünde alabulut. Üstünde gümüş gemi, içinde sarı balık, dibinde mavi yosun, dibinde mavi yosun, denizin üstünde ala bulut, yüzünde gümüş gemi. İçinde sarı balık, dibinde mavi yosun, dibinde mavi yosun. Kıyıda bir çıplak adam, durmuş düşünür, durmuş düşünür, durmuş düşünür. Bulut mu olsa?
Am Ufer steht ein nackter Mann und denkt, wenn ich die Wolke sein könnte, oder vielleicht das Schiff, wenn ich ein Fisch sein könnte, oder vielleicht der Tang, dies oder jenes, dies oder das. Junge, man soll das Meer sein, mit seinen Wolken, Schiffen, Fischen und dem Tang.
Also ich wohne eigentlich gleich gegenüber von İskele auf der zweiten parallelen Straße.
Gleich gegenüber von der İskele, der Anlegestelle, wohnt Ebru Turhan auf der europäischen Seite des Bosporus. Das ist praktisch, denn ihr Arbeitsplatz an der Deutsch-Türkischen Universität liegt direkt auf der anderen Seite des Bosporus am asiatischen Ufer. Deshalb muss sie nur einmal über die Meerenge setzen, um zur Arbeit zu fahren. 4 Minuten zu Fuß sind es von ihrer Wohnungstür zum Fährhafen von Yeniköy. Und trotzdem wird es manchmal eng.
Du weißt, die Leute, die am nächsten wohnen, verspäten sich am meisten. Ich gehe raus aus der Wohnung in den letzten 2 Minuten und sprinte. Und dann, ich rufe die so mit meiner hohen Stimme und sage, warte, warte.
Auch diesmal scheint es knapp zu werden, doch Ebru Turhan ist noch unbesorgt.
Die kennen mich. Die kennen mich schon. Ach, guck mal, da ist schon zu spät. Zu spät.
Die Leinen sind schon los, die Fähre legt gerade ab. Diesmal hat es tatsächlich nicht mehr gereicht. Ebru Turhan trägt es mit Fassung.
Also, wir haben 30 Minuten. Was denkst du?
Statt auf dem Kai zu warten oder zur Wohnung zurückzugehen, setzt sich die Politikwissenschaftlerin in solchen Fällen meist in ein Café neben der Anlegestelle. Café Emek heißt ihr Stammlokal am Fährhafen.
Ich arbeite hier sehr viel und hier gibt es keine Musik, aber man kann so die Wellen hören.
Ein Tisch direkt am Wasser. Der Kellner bringt ein Glas Tee.
Ich schreibe auch viele von meinen Artikeln an diesem Café mit Blick auf Bosporus. Das ist auch ein bisschen inspirierend, ja?
Die Inspiration kann Ebru Turhan gut brauchen, denn sie schreibt, forscht und lehrt über ein schwieriges Thema. Die Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union. Jahrzehntelang ging es da immer nur um den EU-Beitrittsprozess, sagt sie. Aber das sei ja nun vorbei. Die Beitrittsverhandlungen stocken.
Natürlich als türkische Bürgerin mit einer großen Verbindung zu Europa und Deutschland, also schlägt mein Herz eigentlich für einen türkischen EU-Beitritt. Ja? Das wäre die beste Option. Aber unter den jetzigen domestischen Bedingungen und auch die letzten Entwicklungen in Europa sieht es sehr schwer aus.
Das trifft Ebru Turhan auch persönlich. Die gebürtige Istanbulerin hat ihr Deutsch am Bosporus gelernt. Sie besuchte das deutsche Gymnasium in Istanbul, das nur die besten türkischen Schüler aufnimmt. Anschließend studierte sie Volkswirtschaft in Istanbul und Europastudien im britischen Bath, arbeitete dann an der Vertretung des türkischen Industrieverbandes in Berlin und promovierte zugleich an der Universität Köln. Seit Gründung der Deutsch-Türkischen Universität durch die Regierungen beider Länder vor 5 Jahren leitet sie dort den Fachbereich für Europastudien und ist spezialisiert auf die Türkei-EU-Beziehungen. Ein Forschungsbereich, der ohne die EU-Beitrittsperspektive sogar noch wichtiger werde, sagt sie. Denn auch ohne EU-Beitritt muss es in dieser Beziehung ja irgendwie weitergehen.
Nichtsdestotrotz, die Beziehungen laufen weiter. Ja? Vielleicht aber mit einer anderen Struktur, ja? Mit einem anderen Rahmen, ja, oder mit anderen Rahmenbedingungen. Insofern, das interessiert mich sehr. Europäisch-türkische Beziehungen auch außerhalb des Rahmens der Beitrittsverhandlungen und b, die Frage, welche Struktur und Format diese Beziehungen in der Zukunft übernehmen werden. Das Thema wird sehr viele Akademiker, nicht nur türkische, sondern europäische und auch deutsche Akademiker in den nächsten, ich würde sagen, 5 bis 10 Jahren beschäftigen. Denn es wird nicht leicht sein, ein Modell für die Zukunft der EU-Türkei-Beziehungen zu finden.
Auf ihren täglichen Überfahrten über den Bosporus kommt es der Politikwissenschaftlerin manchmal so vor, als würden sich das europäische und das asiatische Ufer der Türkei voneinander entfernen.
Ich würde schon denken oder empfinden, dass der Abstand schon größer wird, dass die Distanz zwischen Europa und der Türkei wenigstens politisch betrachtet und zu einigem Maße gesellschaftlich betrachtet größer wird. Aber das ist nicht ein so kritischer Abstand, was man nicht überwinden könnte.
Wie dieser Abstand wieder verringert werden kann, darum geht es bei ihrer Arbeit.
Ich denke, darüber denke ich jeden Tag nach. Man denkt darüber immer nach. Ja? Und denn es ist eine komplexe Frage. Und nicht mal die besten Akademiker der Welt, nicht mal die besten Diplomaten oder Bürokraten der Türkei oder Europa oder Deutschland oder Frankreich, also die wichtigsten Länder auch in der EU, werden diese Frage in einem Jahr lösen oder beantworten können.
Aber viele arbeiten daran. Wenn sie nicht gerade über den Bosporus setzt, ist Ebru Turhan international unterwegs, um auf Konferenzen, Seminaren und Workshops in ganz Europa über die Zukunft der Beziehungen zwischen der Türkei und der EU zu diskutieren. Mit Menschen, denen ebenso viel daran gelegen ist wie ihr.
Und das auch inspiriert meine Arbeit, ja, mit Bezug auf EU-Türkei-Beziehungen. Und das motiviert mich dann auch, trotz der Probleme, trotz der Konflikte, trotz der Eskalationen. Und die Eskalationen werden noch für eine Weile weitergehen. Nicht nur wegen der unterschiedlichen Perspektive der Türkei und Europa mit Bezug auf Mormon, ja, aber auch wegen der unterschiedlichen Interessen, geopolitischen Interessen, die zum Beispiel momentan im östlichen Mittelmeer jetzt zustande kommen. Die Konflikte werden weitergehen. Auf der anderen Seite gibt es auch aber eine sehr multidimensionale, positive Verbindung zwischen Europa und der Türkei. Und das macht natürlich die Recherche sowohl sehr interessant, aber als auch sehr komplex.
Eine Möwe landet auf der Brüstung neben Ebru Turhan und erinnert sie daran, dass es Zeit ist für die nächste Fähre. Alles gut, fragt der Fährmann seine Stammkundin auf Deutsch. Diesmal hat sie es geschafft. Vögel singen im Wald über der Bosporusbucht von Tarabya im Norden von Istanbul. Klaus Wolf hält an einer Wegbiegung inne, um zwischen den Bäumen aufs Meer hinabzublicken.
Man guckt hier auf den Bosporus und wenn wir oben auf dem Friedhof stehen, kann man auch, glaube ich, den Eingang zum Schwarzen Meer oder den Ausgang zum Schwarzen Meer sehen. Also wir liegen ungefähr 5 Kilometer zum Schwarzen Meer entfernt und haben normalerweise im Gegensatz zu heute immer einen starken Wind und ein relativ kaltes und oft regnerisches Wetter, was auch dazu führt, dass die Gräber stark in Mitleidenschaft gezogen werden, müssen deswegen gepflegt werden.
Deutsche Kriegsgräber sind es, die Klaus Wolf hier am Bosporus pflegt. Die Grabstätten und Gedenksteine von 677 deutschen Soldaten, die in dieser Weltgegend gefallen sind. Auf der Krim, im Schwarzen Meer und an den Dardanellen. Ihre Schicksale waren schon fast vergessen, erzählt Wolf.
2002 kam ich das erste Mal nach Istanbul als Soldat und hatte bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung, dass hier deutsche Soldaten eingesetzt waren im Ersten Weltkrieg. Ich kannte nicht die Schlacht von Gallipoli und das ist im Grunde schon peinlich genug, wenn man noch nicht mal als Generalstabsoffizier und militärgeschichtliche Ausbildung, wenn man solche Wissenslücken hat. Also das war schon etwas betrüblich, aber...
Der Bundeswehroffizier hat diese Wissenslücke seither geschlossen und ein Buch geschrieben über das deutsch-türkische Militärbündnis im Ersten Weltkrieg. Und er hat es sich zur Aufgabe gemacht, den gefallenen Soldaten ein würdiges Andenken zu schaffen. Neben seiner Arbeit beim NATO-Korps in Istanbul kümmert er sich seit 18 Jahren ehrenamtlich um den deutschen Soldatenfriedhof am Bosporus. Er pflegt die Gräber und spürt den Geschichten der Gefallenen nach. Viele von ihnen kennt er inzwischen gut.
So, hier liegt Kapitänleutnant Fritz Hilgendorf. Etwas später wird man ihn seinen Namen besser lesen können. Der sich leider am 8. März 1915 selber umgebracht hat, nachdem er eine Expedition zur Sperrung des Suezkanals leider nicht erfüllen konnte und dann enttäuscht und niedergeschlagen und depressiv nach Istanbul zurückkam und sich dann dort im Pera Hotel erschossen hat. Eine tragische Geschichte eines vielleicht auch sehr tragischen Charakters. Hier zum Beispiel Louis Preußner, ein Pilot, der aus dem Bayerischen kam, sich freiwillig gemeldet hatte, dann an den Kämpfen in Gallipoli teilnahm und schließlich Fluglehrer wurde in St. Stefano und dort 1916 in seiner Eigenschaft als Fluglehrer mit einem Flugschüler abstürzte, schwer verletzt wurde, mit schweren Verbrennungen in das deutsche Krankenhaus eingeliefert und dort zwei Tage später verstorben ist. Aber hier unten ist das Kameradengrab der U-Boot-Besatzung, U-46, das im Dezember 1916 eingelaufen, eigentlich um den Weihnachtsurlaub zu beginnen. Die haben sich auf ihren Weihnachtsurlaub gefreut und wollten endlich das schlechte Wetter hinter sich lassen und konnten es gar nicht mehr abwarten, nach Hause zu kommen und haben den Lotsen nicht abwarten wollen, der zu spät war und haben es auf eigene Faust versucht, durch die Minensperre zu kommen und sind prompt auf eine eigene Mine, keine russische, sondern eine eigene Mine gelaufen. Und diese Mine hat das U-Boot in zwei Teile zerrissen und dadurch ist das U-Boot gesunken.
Das Wrack mit den Gebeinen der Besatzung wurde erst 1993 bei Bergbauarbeiten an der Schwarzmeerküste gefunden und von der türkischen Kriegsmarine geborgen. Nun liegen die Matrosen im Gemeinschaftsgrab, nur ein paar Schritte weit von einem Mann, der ihnen das mit eingebrockt hat.
Und hier liegt der Botschafter von Wangenheim. Vermutlich die entscheidende Persönlichkeit, die dazu geführt hat, dass das Osmanische Reich an der Seite des Deutschen Reiches in den Krieg gezogen ist. Ja, ein umtriebiger Diplomat, der handverlesen vom Kaiser hierher geschickt wurde und im damaligen Sinne sehr wohl erfolgreich war und die deutschen Interessen mit Vehemenz vertreten hat.
Wangenheim dürfte als Botschafter selbst noch hier spazieren gegangen sein, wo er jetzt begraben liegt, im Park der einstigen Sommerresidenz der deutschen Botschaft im Osmanischen Reich. Auf Anweisung von Kaiser Wilhelm II. Wurde der Soldatenfriedhof im Jahr 1915 hier im Park der Residenz angelegt. Der Kaiser kam 1917 auch selbst nach Tarabya, um einen Kranz abzulegen, und regte sich über das Denkmal auf, das der Bildhauer Georg Kolbe für den Friedhof angefertigt hatte. Es zeigt einen sterbenden Soldaten, der einem Engel in den Armen liegt. Kolbe wäre zur Strafe fast an die Front geschickt worden, erzählt Wolf.
Und heute sind wir dankbar, ein Denkmal zu haben, das so ganz anders ist als kriegerische Glorifizierung, sondern das Leid, das Sterben, die Trauer, den Schmerz so übergroß und überdeutlich zeigt. Und ich denke, das stellt genau das dar. Und dass vermutlich alle, die hier liegen oder derer hier gedacht wird, es so oder ähnlich erlebt haben. Furchtbaren Schmerz und furchtbares Elend und Einsamkeit und vermutlich auch niemanden, der sie so im Arm gehalten hat, sondern irgendwo alleine im Dreck gestorben sind oder ertrunken sind.
Aus einem Block von Muschelkalk schlug Kolbe das Denkmal. Um es vor der Witterung zu schützen, lässt Klaus Wolf es jedes Jahr im Herbst einhüllen und verpacken für den Winter. Die Grabplatten und Gedenksteine bleiben Wind und Wetter ausgesetzt. Das macht viel Arbeit.
Ja, obwohl wir hier gereinigt haben, die werden schnell wieder grün, die Steine.
Regelmäßig säubert Wolf die Steine. Buchstaben für Buchstaben zieht Wolf dann mit einem Filzstift die Namen der toten Soldaten auf den Grabsteinen nach.
Man kommt zum Nachdenken, wenn man den Namen nachschreibt. Das ist ja auch, was gibt uns unsere Individualität und unsere Persönlichkeit? Das ist ja erstmal unser Name. Und wenn der Name verschwindet, auch auf einem Stein, dann verschwindet auch irgendwie die Erinnerung. Und so gibt man einem Menschen irgendwie die Erinnerung und eine Präsenz zurück. Auch wenn ich ihn nicht kenne. Ich weiß, wer er war.
Am Rande von Europa. Was bedeutet uns der Bosporus? Das waren die Gesichter Europas an diesem Samstag. Die Reportagen stammen von Susanne Güsten. Das Argonauten-Epos hat Jens Mühling vorgetragen. Der Text ist 1947 in der Dieterischen Verlagsbuchhandlung erschienen, in der Übersetzung von Tassilo von Schäfer. Ein weiterer Text stammt von Orhan Pamuk, Wenn der Bosporus austrocknet, aus Das schwarze Buch, München 1994, Karl Hanser Verlag, deutsche Übersetzung von Ingrid Ihren. Volker Niederfahrenhorst las diesen Text und auch die deutsche Übersetzung des Meeresgedichts von Nazim Hikmet. Musik und Regie Simonetta Dibban. Die Endproduktion übernahm Sven Speich. Redakteur dieser Sendung war Gerwald Herter.